Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Unser heutiger Gast ist vor 2 Jahren nach Wiesbaden gekommen und hat sich in dieser eher kurzen Zeit bereits sein Publikum erobert. Der Generalmusikdirektor des Hessischen Staatstheaters, Patrick Lange. Und gerade ist sein Vertrag verlängert worden bis 2023. Neben den vielen guten Seiten, die man an Patrick Lange feststellen kann, gehört die Lust, etwas zu erklären. Und deshalb geht es in der heutigen Blauen Stunde auch darum, was Sie von einem Dirigenten immer schon mal wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Die erste Frage ist allerdings einfach und naheliegend. Womit hat Sie der Intendant Uwe Erik Laufenberg eigentlich nach Wiesbaden gelockt, Herr Lange?
Das war damals ein Konzert in Wien. Ich war zu dem Zeitpunkt in Wien, hatte mit dem niederösterreichischen Tonkünstlern ein Konzert im Musikverein und Uwe Erik Laufenberg war in einem Konzert. Also es war ein, ich glaube dort die üblichen Konzerte sind nachmittags, Sonntagnachmittag 15 Uhr und wir hatten Mahler die erste Symphonie gemacht. Und auf einmal stand er danach in der Garderobe bei mir und wir kannten uns nicht persönlich, hatten schon oft voneinander gehört, aber haben uns noch nie persönlich getroffen. Er war zu dem Zeitpunkt gerade in Wien und hatte dort Elektra inszeniert. Und auf einmal stand er da und meinte, Mensch, toll, und es hätte ihm gefallen und ob ich nicht mal Lust hätte, nach Wiesbaden zu kommen. Und dann kam auch 1-2 Wochen später kam dann auch wirklich schon über die Agentur die Anfrage, ob ich nicht wirklich auch Lust hätte, mir mal das Haus anzuschauen und zu überlegen, ob das nicht was für mich wäre, wieder eine feste Stelle zu haben. Und ich habe da anfangs ein bisschen gezögert, da ich war ja schon mal fest. Ich war in Berlin an der Komischen Oper Chefdirigent und danach dann frei. Und ich hatte eigentlich ein sehr schönes Leben als freiberuflicher Dirigent mit viel Reisen, tolle Orte sehen, Familie dabei. Das war irgendwie wirklich schön. Aber es gab dann schon den einen oder anderen Punkt, wo man sich gedacht hat, irgendwie wäre es schon toll, wieder ein Haus zu haben, das man wirklich aktiv mitgestalten kann, wo man mit einem Orchester kontinuierlich arbeiten kann und wirklich an einem Strang zieht und wirklich etwas Besonderes erarbeitet. Und das ist etwas, was mir doch gefehlt hat, denn gerade wenn man gastiert und bei vielen verschiedenen Orchestern ist, ganz tolle Häuser mit tollen Sängern arbeitet, aber nie an einem Ort, dann kann auch nie dieses Vertrauen entstehen, dass man an so einem Haus fest hat. Und das ist einfach toll. Das ist wirklich etwas Besonderes. Und das ist etwas, was ich jetzt gerade in Wiesbaden sehr schätze. Also dieser Kontakt zu Orchester und Chor, das ist wirklich wahnsinnig schön.
Hatten Sie Wiesbaden vorher schon gekannt? Waren Sie vorher schon mal in der Stadt?
Ja, ich war in der Tat schon mal da. Und zwar hatte ich ganz früher, das ist aber schon wirklich einige Jahre her, ich war sogar zweimal da. Einmal mit einem Orchester. Mit einem Genfer Kammerorchester, da waren wir beim Rheingau Musikfestival und hatten einen Probenort gesucht und haben dafür sogar hier im Staatstheater geprobt. Der Kontakt kam über Marc Piolet, den ich von ganz, ganz früher kenne, dem ich mal assistiert habe, da war ich 15 Jahre alt. Da gab es ein internationales Jugendfestival.
Marc Piolet war richtig, ja ein paar Jahre hier.
Richtig, mein Vorvorgänger.
Ja, Vorvorgänger.
Und insofern gab es da eh schon Kontakt. Und dann war ich aber in der Tat davor auch nochmal da. Und zwar hatte ich damals vom Dirigentenforum einen Kurs hier in Wiesbaden gemacht. Dirigentenforum ist so ein Ausbildungsprogramm für Dirigenten eigentlich, ein Stipendienprogramm und man bekommt dort quasi so Orchesterkurse und das Problem bei der Dirigentenausbildung ist ja das, dass man eben nicht mit dem Orchester üben kann. Ja, man kann sich zu Hause viel ausdenken, aber die wirklich aktive Arbeit, das, was später den Beruf ausmacht, das kann man nicht trainieren, denn keine Hochschule kann sich das leisten und man hat im Studium vielleicht 1-2 Mal die Möglichkeit, wirklich vorm Orchester zu stehen, ein paar Sachen auszuprobieren, aber dieses wirkliche Trainieren, das hat man nicht. Und da gab es eben einen Kurs in Wiesbaden, da waren wir eingeladen, eben mit Marc Piolet, mit dem Orchester hier. Und es ist ganz interessant, denn ich war dort einer von 5 Teilnehmern und es erinnert sich im Orchester aber niemand mehr daran. Und das ist ganz gut so. Das ist ja doch einige Jahre her und ich war Student. Aber umso schöner ist es dann wieder da zu sein, hier Orchesterprobenraum zu sehen und daran zu denken, wie das damals war. Dieses Gefühl, damals als Student dort zu stehen, ist schon ganz anders.
Und als Sie dann nach Wiesbaden kamen, was haben Sie hier vorgefunden?
Also erstmal ein wirklich tolles Haus, also mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich architektonisch sicher eines der schönsten Opernhäuser in Deutschland ist, mit diesem wirklich fantastischen Hellner- und Velmer-Bau, der auch schön klingt. Ja, das ist ja auch wirklich ein tolles Haus. Es ist ein Haus, das sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, durch wirklich einen ganz besonderen Geist und einen ganz besonderen Ethos. Und das ist, das finde ich irgendwie wahnsinnig schön. Also hier gibt es so einen man möchte wirklich Sachen besonders machen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Also gerade auch im Orchester, ich finde es ein sehr angenehmes, ein gutes Arbeiten, zielgerichtet. Und das ist etwas, womit man sich sehr wohl fühlt. Also man kriegt schon schnell das Gefühl, hier wirklich zu Hause zu sein und sich wohl zu fühlen. Und eine schöne Gegend, ein tolles Haus, tolles Repertoire, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ein Haus, ein Orchester, das in der Tradition hat, ja, Richard Strauss zu spielen, Richard Wagner zu spielen, wo Richard Strauss selbst am Pult stand. Also das ist schon wirklich toll. Also ein Haus mit einer großen Verpflichtung.
Gehört das dazu, zu dem Geist, zu der Aura?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade dieses große Repertoire, das man hier pflegt, auch viel Repertoire zu spielen, das ist etwas, was schon einfach auch natürlich eine unglaubliche Qualität ist. Und das macht das wirklich sehr besonders.
Was mir aufgefallen ist, als ich Sie gesehen habe, ich saß mal in der ersten Reihe und habe Sie eine ganze Zeit lang beobachten können, dann ist mir aufgefallen, dass Sie so liebevoll mit dem Orchester umgehen, das fand ich ganz interessant. Mhm. Also Sie haben gelächelt, Sie haben manchmal ein bisschen mitgesungen. Gehen Sie liebevoll mit dem Orchester um?
Ja, also ich pflege einen sehr kollegialen Stil, also oder sagen wir, kollegial ist vielleicht sogar falsch, denn ich bin niemand, es gibt Dirigenten, die wirklich ganz bewusst auch sagen, liebe Kollegen, wir sind alle Kollegen untereinander, das sehe ich nicht so, denn ich habe wirklich wahnsinnig großen Respekt vor Orchestermusikern, denn letztendlich sind sie diejenigen, die im Graben sitzen und die Musik machen. Ja? Ich persönlich kann nur animieren, kann durch Dirigieren eigentlich nur zeigen, eine Intention geben, eine Richtung vorgeben, aber letztendlich umsetzen und klangbar machen, das tun die Musiker. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt auch gerade in diesen letzten anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt, dass ich wirklich die Musiker, die Menschen auch dahinter kennengelernt habe und wirklich auch lieben gelernt habe, es ist wirklich ein sehr liebenswürdiges Orchester, tue ich das erstmal den Job wahnsinnig gerne. Zweitens ist es hier auch ziemlich leicht, denn wie gesagt, man hat so einen Kontakt, der sehr schön ist, aber es ist auch eine Form von großen Respekt, den ich wirklich gegenüber meinen Musikern irgendwie habe und ich freue mich auch drauf und ich freue mich über jede Vorstellung, die ich habe und es ist wirklich ein schönes Gefühl, hier in den Graben zu gehen.
Beschreiben Sie doch bitte mal Ihre Aufgaben als Dirigent.
Okay, und nicht als Generalmusikdirektor, weil das ist ein Unterschied schon mal.
Generalmusikdirektor, das schließt Verwaltung mit ein, nehme
ich
an.
Genau. Mhm, ja. Genau.
Aber sprechen Sie über beides, okay. Sprechen Sie über alle Ihre Aufgaben.
Oh weia. Also als Dirigent geht es erstmal darum, dass man ist derjenige letztendlich, der, um es auf einen Punkt zu bringen, der dafür sorgt, dass das Ganze anfängt, dass ein Opernabend, ein Konzertabend anfängt und wieder gemeinsam aufhört. Und dass alle, die, je nachdem wie viele Musiker wir haben, das ist zwischen 40 und 90 Mann, kann das jeweils variieren oder 100 Mann, dass man wirklich alle koordiniert. Also man ist so eine Mischung aus Polizist, Animateur, Fußballtrainer und das irgendwie alles zusammen. Und also das ist mal das allererste. Die Hauptaufgabe eigentlich eines Dirigenten, und das ist auch da gibt es viel wirklich sehr unterschiedliche Philosophien. Es gibt die Dirigenten, denen es wirklich nur um diesen magischen Moment des Konzertes, der Vorstellung geht. Für mich ist eigentlich das wirklich auch interessant, dass es geht natürlich auch um diesen Moment und um dieses Musizieren selbst. Aber es geht vor allen Dingen auch um das, was man in diesen Stücken liest, was man erarbeitet, was man ausdrucken möchte. Also was habe ich als Dirigent zu sagen, was habe ich als Musiker zu sagen? Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also meine Arbeit als Dirigent beginnt weit vor der ersten Probe, zu Hause am Schreibtisch, ganz blank. Ich verbringe da sehr viel Zeit. Ich bin jemand, der sehr gründlich lernt und der versucht sich immer sehr gründlich vorzubereiten und sich genau überlegt, was er wo wie haben will. Und dann gibt es eben verschiedene Mittel und Wege, das muss man herausfinden, das ist auch mit jedem Orchester anders. Wie kommt man zu diesen, ja, oder wie kommt man an den Punkt, dass man wirklich etwas ausdrücken kann und was man ausdrücken möchte? Und das ist wahnsinnig spannend, das herauszufinden.
Was ist denn der zentrale Punkt dabei?
Ja, also der zentrale Punkt, um was es mir geht, ist eigentlich wirklich so eine wirklich besondere sinnliche Klangbarkeit, sage ich jetzt mal. Also dieses Hörbarmachen von Emotionen, dieses Eintauchen, aber wirklich auch diese Besonderheit des Klanges, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und das ist etwas, woran ich als Dirigent sehr viel arbeite. Also gerade jetzt hier im ersten Jahr haben wir da wirklich wahnsinnig viel dran gearbeitet, auch gerade was den Streicherklang betrifft, auch den Bläserklang. Es gibt also verschiedene Kategorisierungen, aber so diesen fast ein bisschen altmodischen Klang, also von der Klangvorstellung fast so ein bisschen altmodisch, wie alte Aufnahmen von Karajan, auch noch von Fort Wengler, Berliner Philharmoniker, dieser Klang, ja, das ist etwas, so was sehr samtiges. Und das aber verbunden mit einer Transparenz, wenn man die Stücke jetzt sieht und architektonisch auffasst, dann kann man die Stücke entweder sehr blockhaft musizieren oder man kann wirklich für eine Transparenz sorgen und für eine Ornamentik. Also wenn Sie, ich arbeite ja gerade in Straßburg, da haben Sie das Straßburger Münster und eine gotische Kathedrale und diese gotische Ornamentik. Ja, zum einen sieht man dieses Riesenbauwerk und das erschlägt einen fast, aber diese ganzen Details, die möchte ich gerne sichtbar machen, musikalisch. Und so ist es eben in Stücken auch drin. Es gibt wahnsinnig viele kleine Details und im Idealfall möchte ich dafür sorgen, dass Zuhörer drin sitzen und denken, ah stimmt, das ist ja toll, das ist etwas, was ich vielleicht so noch nicht gehört habe. Wobei es mir gar nicht darum geht, immer alles neu zu machen, sondern wirklich eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Das ist das, was ich möchte. Und es ist toll, jetzt gerade nach anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, merkt man, dass wir da wirklich auf einem tollen Weg sind und im Orchester da viel gewachsen ist.
Wenn Sie sagen, Sie möchten eine Geschichte erzählen, sprechen Sie jetzt von der Oper oder von Konzerten?
Sowohl als auch.
Wie erzählen Sie denn die Geschichten in der Oper? Da gibt es ja schon eine Geschichte. Also richtig. Sie erzählen dann eine musikalische Geschichte.
Naja, wir können im Graben, und da bin ich auf jeden Fall ein Partner. Es gibt auch Dirigenten, die sich gar nicht so sehr dafür interessieren, was dann immer szenisch auf der Bühne läuft. Ich bin jemand, der da sehr großes Interesse hat. Denn ich glaube, dass dieser Idealzustand, wirklich Musik, Theater zu machen, ja, dass es beides einhergeht und man wirklich gemeinsam etwas macht, das ist aber insofern wichtig, das sehen auch viele Regisseure anders. Die möchten ihr Ding da auf der Bühne machen und es gibt ein bisschen Playback quasi aus dem Orchestergraben. Ich finde, das ist grundlegend falsch und ich glaube, dass das Erlebnis für die Zuschauer und Zuhörer, aber auch für die Mitwirkenden viel intensiver ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Und das heißt, dass man ein Stück wirklich gemeinsam erarbeitet. Und deswegen bin ich zum Beispiel einer der Dirigenten, die sehr gerne auf szenischen Proben auch sind und die sich auch dafür interessieren, was Regisseure machen. Aber dafür muss man natürlich auch als Regisseur bereit sein, sich darauf einzulassen, auch wirklich zu sagen, um was es ihm denn eigentlich geht, ihm oder ihr. Und wir können das als Musiker wahnsinnig unterstützen. Also wir können wirklich eine Handlung, wir können diese emotionalen Zustände eben hörbar machen. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht.
Und wie gelingt Ihnen das? Was sagen Sie Ihrem Orchester?
Na, es kommt drauf an. Also ich bin jemand, der sehr viel erklärt. Ich habe am Anfang auch immer in den Proben gesagt, wenn ich jetzt zu viel rede, dann müssen Sie mich stoppen. Haben Sie aber niemals gemacht. Da bin ich sehr froh. Ich möchte, dass die Musiker, wenn sie im Graben sitzen und eine Vorstellung spielen, dann möchte ich, dass sie verstehen, was sie da tun und warum sie es tun. Also warum schreibt hier Verdi das in dem Solo-Instrument oder Richard Strauss? Das ist natürlich das sind sehr komplexe Partituren, der aber sich unglaublich Gedanken gemacht hat, was gerade im Mittelbau passiert. Das ist meistens genau dieser Seelenzustand. Und das möchte ich gerne, dass die Leute das verstehen und das selbst am vierten Horn, selbst in der zweiten Klarinette, selbst in die fünfte Geige hinten links quasi immer weiß, in dem Moment, wenn man ein Tremolo hat, wenn man etwas Bestimmtes zu spielen hat, warum das jetzt wichtig ist. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass das der Weg ist, also wie ich persönlich zumindest irgendwie am klassischen Musiktheater machen kann und gerne auch möchte. Das macht wirklich Spaß.
Ich habe mir sagen lassen, dass es sehr wichtig für Sie ist, dass die Musiker aufeinander hören.
Ja.
Ein zentraler Punkt. Ist das richtig?
Ja, absolut.
Ich als Laie, die kein Instrument spielt,
gehe davon aus, das ist ja völlig klar, dass sie aufeinander hören, was denn sonst, aber das scheint offenbar nicht der Fall zu sein.
Naja, Sie müssen es mal so sehen, wenn man im Orchester drin sitzt, ist eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, das ist etwas, was ich eigentlich wahnsinnig gerne mal anbieten würde. Ich möchte eigentlich gerne mal so Drinnensitzkonzerte mal anbieten. Das wird in Berlin wird schon praktiziert, das Konzerthausorchester macht es dort, einige andere Orchester haben mittlerweile gefolgt. Ich würde es sehr gerne machen, uns fehlen schlicht und ergreifend die Kapazitäten, die zeitlichen. Aber ich würde es eigentlich gerne mal machen, denn für Zuhörer ist es wirklich ein besonderes Erlebnis, das mal mitzubekommen. Denn gerade wenn man drin sitzt, mittendrin und gerade im Kollektiv, wie sage ich jetzt mal zum Beispiel die Streichinstrumente, das sind ja relativ viele Leute in einer Gruppe. Das ist anders bei den Bläsern, die sind ja alle solistisch, da muss man sowieso ganz anders spielen. Man ist schon so ein bisschen nicht abgeschottet, aber man ist damit beschäftigt. Man hat die Noten vor sich, teilweise sehr schwierig. Man sieht immer nur die eine Stimme. Und ich hingegen als Dirigent, ich habe immer meine Partitur mit allen Stimmen.
Das heißt, die Musiker haben nicht die gesamte Partitur. Richtig. Das wissen ja Laien auch nicht, richtig, sondern nur ihre Stimme.
Richtig, genau, weil sie ansonsten mit Blättern gar nicht nachkommen würden. Ja, also eine Partitur, das heißt jetzt also hier Tannhäuser, es sind 800 Seiten knapp, 700, 800 Seiten oder so. Das ist alles, was ich blättern muss am Abend. Wenn man das Orchestermusikern hingeben würde, dann die sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt zu blättern. Und letztendlich brauchen sie ja nur ihre eine Zeile, das also zu spielen und dazwischen drin zählen sie. Aber man ist eben damit dann beschäftigt und es fehlt einem dann oft so dieses Bewusstsein, was ist denn jetzt gerade da drüben los in der Klarinette? Und das ist etwas, was ich immer, gerade das eben, was ich meinte, was ich versuche zu erklären. Also ich möchte dann auch wirklich, dass die Leute drin sitzen und dann in dem Moment auch das wahrnehmen. Also dass man hinten, wenn man am letzten Cello hinten sitzt und dann auf einmal merkt, oh, es gibt da hinten im Horn so ein Solo. Und das ist ja toll, das hört ja auf Schlag 2 und auf und auf Schlag 3 beginne ich mit in der Cello, mit der bestimmten Linie. Und das, wenn man das hinschafft, dass die Leute wirklich aufeinander hören und dass sie da wirklich sich einander die Hand geben, dann bekommt das Ganze einen Fluss. Und das ist der zweite Aspekt, der mir bei der Arbeit sehr wichtig ist. Das eine ist eben, wie gesagt, diese Klanglichkeit, diese Sinnlichkeit im Klang, aber das andere ist dieser Fluss. Und da ist Tempo eine ganz wichtige Frage und das entsteht eben vor allen Dingen durch Zuhören. Das kann man nur, wenn man sogenannte Komplementärrhythmen übereinander legt. Das heißt, jemand spielt einen bestimmten Rhythmus und die anderen übernehmen das und gehen dann weiter. Und das verzahnt dann ineinander. Und dann entsteht wirklich etwas Besonderes, eben so ein Fluss. Und das ist natürlich nicht einfach. Also es macht es ja noch komplizierter, aber eben auch noch reicher und noch beglückender, weil man dann sagt, das, was wir hier miteinander machen im Graben, ist jetzt nicht nur Vorstellung XY, sondern das ist eine kollektive Leistung. Es geht um das Wir, ja, und das gemeinsame Empfinden von Musik. Und ich glaube, das ist auch das, was dann quasi auch am besten funktioniert und was auch am schönsten ist für das Publikum auch.
Und jetzt nehmen wir mal die Gelegenheit war, genauer hinzuhören. Richard Wagner, ein Ausschnitt aus dem Tannhäuser-Vorspiel. Dirigent ist Claudio Abbado. Die Oper Tannhäuser ist während der Maifestspiele zu sehen, und zwar am 26. Mai. Die Titelrolle singt Andreas Schager, es dirigiert Patrick Lange. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast, dem Generalmusikdirektor des Wiesbadener Theaters. Wir kommen auf den Klang zurück. Mhm. Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Klang. Mhm. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich ist jeder auf der Suche nach dem perfekten Klang, jeder Dirigent oder jeder Musiker auch. Mhm. Was ist das? Können Sie das bitte nochmal beschreiben? Was macht denn den perfekten Klang aus oder annähernd den perfekten Klang? Mhm. Klangfarben. Mhm. Ein breites Spektrum von Farben in Klängen. Aber Sie können ja so schön griffig erklären, also bitte sehr.
Also ich glaube, Sie haben es jetzt gerade eben ganz toll gesagt, also das, was Farben betrifft. Ich spreche auch in Proben relativ viel über Farben. Und ich glaube, gerade diese Vielseitigkeit ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Was mir auch so ein bisschen vorschwebt und was ich hoffe, dass wir da wirklich dazu finden, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass das Hessische Staatsorchester wirklich so einen eigenen Klang bekommt, eine eigene Klangidentität. Es gibt Orchester, gerade wenn man viel Konzerte gehört hat mit Berlin oder Wiener Philharmonikern, man erkennt die am Klang. Man erkennt das. Es hat so eine etwas ganz Weiches, etwas Samtiges, also man erhört den Streicherklang und man weiß, ach toll, das ist Berlin. Ja, oder das ist Wien. So. Und das gibt es auch im Kleinen. Also auch zum Beispiel die Staatskapelle Weimar hat so einen Klang. Das ist so eine, diese alte Klangtradition. Also die Dirigenten haben da lange Jahre immer wieder am Klang gearbeitet und den Streichern ist das sehr bewusst. Es, viel macht da der Streicherklang auch aus, aber die Bläser übernehmen das dann auch. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Wobei ich zum Beispiel dieses, also wenn man jetzt alte Aufnahmen hört, sprechen wir über Karajan oder so, die ich klanglich bewundere. Das ist wirklich teilweise unglaublich schön musiziert, aber es ist so dauerschön. Und das ist dann auch wieder etwas, was ich dann sagen muss, nein, ich glaube, heute ist eben das Besondere, dass das Spektrum größer ist, dass wir die Möglichkeiten haben, auch über diese historische Informiertheit, also dass man Klänge auch mal gern ein bisschen schroffer spielen lässt, ja, Akzente schroffer spielen lässt. Die Möglichkeit gibt es, je nachdem, was das Stück bedarf, ja. Aber diese Möglichkeit und dieses Bewusstsein, einen ganz eigenen Klang, etwas wahnsinnig Weiches zu haben. Also ich sage dann immer, als Zuhörer muss man eigentlich das Gefühl haben, dass man sich irgendwo reinlegt. Ja, dass man sich in so eine Klangwolke reinlegt. Vielleicht kann man das auch noch so sagen, also wenn Sie jetzt wenn Sie Farben haben, ja, Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie jetzt, Maler sehen wie Kandinsky, wie Paul Klee, wie Mondrian, die einfach sehr klar, wirklich strukturiert eine Farbe, ein Block hier daneben die andere Farbe gesetzt, also wie gerade auch was Bauhaus betrifft, was ja gerade in aller Munde ist. So glaube ich, das ist sicher ganz interessant, weil es eine unglaubliche Klarheit gibt. Ich finde aber gerade diese Möglichkeit, die uns dann eben zum Beispiel ein Monet bietet oder ein Renoir oder so, diese ganze Palette an Pastellfarben, die sie noch dazwischen haben, dass sie eben nicht nur Rot in verschiedenen Stufen haben, sondern wirklich dann ein weicher Übergang ins Orange hinein, etwas viel helleres, das Gelb, strahlend leuchtend, noch mehr Weißtöne rein oder allein Grau und Schwarz. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gerne ausdrücken möchte. Also diese klangliche Flexibilität, grundsätzlich aber immer so eine Klangidentität, die wirklich so eine etwas wahnsinnig Weiches, Samtiges hat. Also das ist, glaube ich, so ein Ideal. Das wäre schön.
Also das ist das Ziel, das Wiesbadener Orchester daran zu erkennen, an einem ganz bestimmten Klang.
Richtig.
Dass man, wenn man das Stück hört, sagt, das ist Wiesbadener Orchester.
Ja, genau.
Wie ist es denn jetzt für den Dirigenten? Der möchte vermutlich doch auch, dass sein Stil erkannt wird. Also egal, ob Sie nun mit dem Wiesbadener Orchester musizieren oder mit dem Straßburger oder mit dem Berliner oder sonst wem, dann möchten Sie vielleicht auch, dass man sagt, ja, das kann nur Patrick Lange sein.
Ja, also ich muss dazu wirklich sagen, und das ist wirklich keine Koketterie oder irgendetwas, ich bin, was das betrifft, wirklich nicht eitel. Also ich bin dafür viel zu sehr auch demütig vor dem, was wir tun und dankbar für das, was ich tun kann. Das war bei mir immer ein Kindheitstraum, Musik zu machen. Als dass ich da irgendwie sagen würde, es dreht sich hier um mich. Was ich sagen muss, was schon so ein bisschen auch mein Markenzeichen in Anführungsstrichen irgendwie ist, ist auf jeden Fall eben diese Durchhörbarkeit, diese Durchsichtigkeit. Dass man sagt, man egal welches Stück auch immer man erkennt eine Struktur und man erkennt, worum es geht. Mir ist Architektur sehr wichtig von einem Stück und ich möchte das auch immer gerne verstehen. Und mir geht es eigentlich so, dass ich auch, wenn ich Kollegen höre oder so, dass ich auch gerade mit Stücken, die man nicht kennt, das ist ja eigentlich immer das Interessanteste, wenn man Stücke wie bei der Uraufführung hört und dann aber wirklich, dass man relativ schnell versteht, ah okay, das ist die Architektur, das ist der Aufbau, so funktioniert das und es ist nicht einfach nur Wolke, ja, sondern es ist auch, hat eine Struktur und nimmt mich mit auf eine Reise. Das ist das, was ich eigentlich immer gerne möchte und was ich auch anstrebe und ich hoffe, wenn sich das irgendwie etabliert, dass zumindest Leute wissen, wenn sie Vorstellungen mit mir sehen oder Konzerte, dass sie wissen, dass ich auf jeden Fall an so etwas genau arbeite und dass das mein Steckenpferd auch ist. Es gibt auch Kollegen, die kommen irgendwo hin und die ziehen knallhart ihr Ding durch. Ihr Tempo, ihre Dynamiken und es geht einfach nur um diese Sache. Ich persönlich, ich habe mein Konzept, das, was ich möchte und ich versuche aber immer noch bis zu einem gewissen Grad, und ich hoffe, dass ich mir das niemals abgewöhne, meine Ohren aufzumachen und im ersten Moment, die erste Probe, den Anfang wirklich zu hören, was kommt denn da? Wie spielen die das denn? Was haben die denn für eine Erfahrung damit? Und gerade hier das Orchester in Wiesbaden, durch diese Erfahrung eben mit Strauss, mit Wagner, sie haben eine Strauss-Tradition, sie haben eine Wagner-Tradition. Und ich habe das jetzt gerade wieder gesehen bei Salome. Das Orchester weiß, wie man Strauss spielt. Und in dem Fall ist es so, ich persönlich, ich liebe Strauss. Also für mich ist Strauss sicher einer der wichtigsten, auch gerade Opernkomponisten. Ich glaube, ich kann da auch ein bisschen was dazu sagen. Aber die haben sich auch wahnsinnig eingebracht und wahnsinnig viel Freude gehabt. Und ich glaube, das ist dann irgendwie ja auch das, was es so schön macht und so beglückend für beide Seiten macht. Und ich hoffe auch fürs Publikum, hoffe ich zumindest, ist, dass genau da eben etwas ist, etwas gemeinsam entsteht. Eben nicht eine Nummer durchgezogen wird und man dann abliefert, sondern dass man wirklich neugierig ist auf dieses Miteinander und schaut, was die Leute damit bringen. Und dann entsteht natürlich auch wieder etwas. Also auch das Klangideal, das ich habe, wird sich dahingehend sicher auch wieder verändern und hat sich auch sicher im letzten Jahr schon wieder verändert und wurde auch sicher erweitert, weil man auch persönlich ja immer wieder neu dazulernt.
Wenn man mal von dem Ideal jetzt down to earth kommt, muss man mal über die Probenzeiten sprechen. Mhm. Sind die ausreichend?
Meinen Sie jetzt ganz grundsätzlich oder in Wiesbaden speziell?
Wiesbaden.
Ah, das ist ein ganz heikles Thema. Also ich persönlich hätte gerne mehr Zeit. Ich hätte gerne viel mehr Zeit, denn ich kann es nur auch von mir persönlich sagen, wenn ich ein Stück neu lerne, versuche ich ein Jahr vorher damit anzufangen. Und dann setze ich mich hin, ich höre mir das durch, ich höre mir vielleicht auch verschiedene Aufnahmen an, ich fingere mir das im Klavier durch, ich lese es sehr viel, das ist also wie gesagt für mich eine wichtige Geschichte, aber ich lege es auch wieder weg und es braucht Zeit, es muss wachsen. Und das, was quasi unser unglaublicher Vorteil hier in Wiesbaden ist und ein großes Geschenk, dadurch, dass wir so viel Repertoire spielen, das ist natürlich etwas ganz Tolles. Es ist Segen und gleichzeitig aber auch eben auch Fluch. Denn wir spielen wahnsinnig schwieriges Repertoire, wirklich großes Repertoire. Wir spielen viel mehr als die anderen hessischen Staatstheater. Also auch gerade das Repertoire, was das Repertoire betrifft. Und auch die Stücke, die sind einfach umfangreich und schwierig. Und Meistersinger braucht einfach sehr viel Probenzeit, allein schon, weil das Stück so lange ist. Ja, also da kommt man nicht mit den üblichen 4 Proben durch, das geht nicht. Sondern man braucht dafür mindestens 12 Proben. Das ist einfach ein Unterschied. Und das muss man in die Dispo irgendwie reinquetschen. Und ich persönlich finde es dann schade, wenn es dann so unter Stress, unter Druck passiert. Einfach dadurch, dass wir so viel verschiedene Sachen spielen, ist das leider sehr oft so. Mir wäre es lieber, wir könnten das wirklich in Ruhe proben, haben dann ein paar Tage dazwischen, dass jeder auch nochmal in die Noten gucken kann, selber drüber nachdenken kann. Aber so ist es nun mal im Repertoire-Theater. Da sind die Proben, parallel laufen auch noch andere Stücke. Parallel läuft Tannhäuser, Salome, Meistersinger, was haben wir jetzt gerade, Ballett Lilium, Symphoniekonzert, auch Barockkram, Mozart-Opern, alles parallel. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand für die Musiker auch. Und ich persönlich, mal abgesehen davon, dass es mir selbst auch so geht, aber ich würde da gerne auch meine Musiker gerne ein bisschen entlasteter wissen, in dem Sinne, dass sie einfach mehr Zeit haben, sich auch geistig damit auseinanderzusetzen und daran zu üben. Aber das ist einfach teilweise in dem Betrieb nicht machbar, ist aber in vielen Häusern so. Also das ist einfach im Repertoirehaus anders als jetzt im Stagione-Betrieb. Wie gesagt, Fluch und Segen gleichermaßen.
Haben Sie die Möglichkeit, über den Spielplan mitzubestimmen oder Vorschläge zu machen?
Also was den Spielplan betrifft, ist es so, dass bei uns das Haus ganz klar strukturiert ist. Der Intendant entscheidet das. Der Intendant ist der künstlerische Leiter des Hauses. Deswegen steht das auch, Intendant und Geschäftsführer Direktor steht ja auch bei uns in den E-Mails drin, in den Briefen. Das ist die Theaterleitung. Und ich als Generalmusikdirektor, ich bin für den musikalischen Teil zuständig, aber ich bin eher für das musikalische Tagesgeschäft zuständig. Also ich versuche mich schon einzubringen, ich versuche auch zu sagen, was ich von oder davon denke. Wir reden auch über den Spielplan, über die zukünftigen Spielzeiten, aber unser Intendant hat da ein ganz klares Profil, hat eine ganz klare Richtung und dafür bin ich dann auch da, um das umzusetzen.
Sie als Dirigent haben natürlich auch die sehr wichtige Aufgabe, die Sänger zu führen. Mhm. Gibt es da etwas, was Sie noch nicht gesagt haben, also was etwas ganz Neues jetzt, also noch ein neuer Aspekt, der wichtig ist bei der Sängerführung?
Ja, das ist eigentlich, lustigerweise fällt mir das gerade ein, weil es nämlich das Orchester auch gleichermaßen betrifft. Also ich hatte vorhin gesagt, mir ist Klang wichtig, mir ist wichtig, dass die Leute aufeinander hören. Was mir sehr wichtig ist, auch im Orchester, ist das Miteinander atmen. Ja, dass man, weil alles, was so Kollektive, im besten Sinne, man bezeichnet das Orchester ja auch als ein Kollektiv und im Chor auch,
was so für ein kollektives, gemeinsames Atmen im gleichen Moment und dieses Empfinden, das ist etwas, was eben auch genau für diese, für einen bestimmten Fluss sorgt und für ein bestimmtes Setzen, ja, eines bestimmten Klanges. Und das ist etwas, was ich natürlich vom Singen habe. Ich bin ja ehemaliger Sänger sozusagen mal, zumindest mit einer Sängerausbildung. Und das ist etwas, was mir auch gerade bei den Sängern wichtig ist. Also ich bin jemand, der Opern so dirigiert, dass ich wirklich eigentlich immer auf der Bühne bin, immer Kontakt auf die Bühne habe und immer versuche, mit den Sängern mitzuatmen. Das ist mir sehr wichtig und ich versuche auch immer den Sängern den Freiraum zu geben, wirklich schön singen zu können. Denn letztendlich sind sie diejenigen, die dann am Abend auf der Bühne stehen und die das machen müssen. Wir als Dirigenten, wir können sie unglaublich unterstützen und wir können auch, wenn wir nicht aufpassen, sie wirklich auch zerstören. Und das ist etwas ganz Furchtbares. Einfach, indem das Orchester einfach nur laut spielt, indem wir wirklich ihnen nicht die Chance geben zum Atmen. Aber wir können ihnen auch gleichermaßen eben helfen und können wirklich, es gibt Stimmen, die brauchen schnellere Tempi. Und lustigerweise ist das über die Erfahrung hinweg, also jetzt mache ich das ja doch schon ein paar Jahre, je mehr man macht, desto mehr merkt man auch, es gibt auch manche Situationen, wo Sänger selbst noch nicht ganz wissen, was sie eigentlich brauchen und wo man eben durch die Erfahrung durch eben manchmal ein bisschen zu ihrem Glück verhelfen muss. Aber gerade was Phrasen betrifft, Phrasierung, Atmen, diese Bögen, singbare Bögen zu schaffen, das ist etwas wahnsinnig Schönes und Beglückendes und das ist das, was ich eigentlich möchte.
Und wir hören jetzt aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss, ist ein Traum, kann nicht wirklich sein. In der nächsten Spielzeit steht die Oper auf dem Spielplan und Patrick Lange dirigiert. Jetzt wollen wir uns mal den kleinen Jungen angucken, der sie war. Der kleine Junge hat irgendwann angefangen, sich für Musik zu interessieren. Sie haben Klavier gespielt, schon früh angefangen, Klavier zu spielen. Dann wollten sie unbedingt singen. Sie wollten unbedingt zu den Regensburger Domspatzen. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben da ein paar Jahre von 8 bis...
Bis 19.
Bis 19 bei den Regensburger Domspatzen verbracht. Aber da sie ja Dirigent sind, wollen wir darauf kommen. Als sie 12 Jahre alt waren, haben sie plötzlich die Idee gehabt, das ist es. Dirigieren. Erzählen Sie uns doch bitte mal, was ist denn da genau passiert?
Naja, also ich wusste natürlich irgendwie sehr früh einfach, was ein Dirigent macht. Ich hatte zwar vor allen Dingen die Erfahrung im Chor, natürlich nur Chor rauf und runter zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir haben ja wirklich, also wirklich sehr viel gesungen, weil wir natürlich diesen ganzen liturgischen Dienst hatten. Und es war faszinierend und wir hatten Konzertreisen und waren in Japan. Und also das war wirklich eine tolle Zeit und ich wusste grundsätzlich, was ist Musik machen, professionell auch, und was macht ein Dirigent? Und es gibt dann quasi anderthalb Geschichten dazu. Die eine Geschichte ist die, dass ich eigentlich früher mal Archäologe werden wollte. Und das immer ganz, ich habe mich wahnsinnig für Geschichte interessiert und fand diese Ausgrabung toll. Und dann gab es bei uns zu Hause in meiner kleinen bayerischen Heimatstadt, gab es eine Notgrabung, da wurde ein großer Baumarkt gebaut. Und man hat dort irgendwie aus Keltenzeit irgendwie so ein Dorf gefunden oder Siedlung oder irgendwas hat man da gefunden. Und die mussten natürlich, bevor da gebaut wurde, das schnell graben und haben halt eine Notgrabung, hatten einen Monat Zeit und mussten das in einem Monat alles abgefrühstückt haben. Und meine Eltern haben immer alles unterstützen wollten, hatten nicht die größten finanziellen Möglichkeiten, aber sie haben immer gesagt, wir wollen das wirklich machen, was ihr wollt. Genauso wie es mein Wunsch damals ja war, eben zum Domspatz zu gehen. Das war ja meine eigene Idee mit 8 Jahren. Und das haben sie unterstützt, schweren Herzens, aber sie haben es getan. Und genauso haben sie gesagt, na, wenn du Archäologe werden willst, dann, da unten ist gerade eine Grabung, da fragen wir nach, ob du da mithelfen kannst, ein bisschen mitbuddeln. Und dann bin ich hin und war der glücklichste Mensch auf diesem Planeten und der erste Tag war ganz toll. Ja, und ich durfte da ein bisschen rumgraben und habe da Aschereste gefunden und super, ganz toll. Und der zweite Tag war total verregnet. Ja, es hat in Strömen geregnet und es war alles nass und es war alles Lehmboden. Ja, also es war furchtbar. Und klar, es war eine Notgrabung. Man musste das machen. So. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, vielleicht möchte ich doch nicht Archäologe werden. Das ist nichts für mich. Und dann die zweite Geschichte, und deswegen sage ich anderthalb Geschichten, weil das war etwas, was ungefähr zu dem Zeitraum, in dem Zeitraum war. Ich war damals mit meinen Eltern in einer Vorstellung. Ich glaube, ich war die Zauberflöte in Nürnberg. Bin ich irgendwo hingefahren. Vielleicht war es auch davor. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, weil ich mir dachte, in dem Moment, Wahnsinn, da sitzt irgendwie, da ist jemand da, der da vorne rumwedelt, also Dirigent, ich wusste ja, was der macht so. Der kriegt am meisten Applaus, aber macht eigentlich am Abend am wenigsten in der Oper.
Also es war eine praktische Entscheidung.
Es war eine sehr praktische Entscheidung. Und daraufhin habe ich, also es war, ist natürlich irgendwie nur Spaß, aber das hat mich irgendwie trotzdem beeindruckt. Und ich wusste dann von heute auf morgen, nee, eigentlich möchte ich das machen. Und ich hatte ja Klavier schon gespielt und hatte damals schon die ganze Zeit also Musik geliebt. Und damals kam ja das CD-Geschäft erst auf und habe damals schon mein Taschengeld alles in CDs gesteckt. Und ich habe mich sofort und ausschließlich für Orchestermusik interessiert. Also Orchester, Oper, überhaupt nicht Chor. Und ich weiß auch gar nicht, es gab dann von heute auf morgen wirklich den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, diese eben Farblichkeit, also das geht dann doch wieder um Farbe, dieses Orchester, die Möglichkeiten, die ein Orchester farblich bietet. Chor ist mir dafür viel zu langweilig, muss ich sagen.
Also diese Erkenntnis hatten Sie schon mit 12 Jahren.
Ja.
Die Farbigkeit.
Ja, ja. Also ich wusste, dass da etwas ist, dass es da mehr verschiedene oder dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass ich unterschiedliche Sachen hören kann. Ich fand auch immer schon dieses, je größer, desto besser ein Orchester. Also es gibt auch Kollegen, die gar nicht das mögen, wenn dann so ein Riesenorchester dasteht. Ich genieße das gerade erst richtig, auch heute noch. Und das war auch damals so. Wenn ein großes Orchester steht und man hört Posaunen ganz tief, die Tuba unten drunter und ganz oben Piccolo-Flöte. Also dieses wahnsinnige Spektrum. Ich konnte es wahrscheinlich damals noch nicht so in Worte fassen, aber das war das, was mich irgendwie beeindruckt hat.
Und was haben Sie dann gemacht, als Sie dann mit 12 Jahren diesen Wunsch hatten, Dirigent zu werden? Und wie verlief das dann?
Also ich habe dann mir natürlich erstmal angefangen, die ersten Partituren gekauft so und konnte natürlich damit noch nicht allzu viel anfangen und hatte natürlich keine Ahnung und war dann aber ja immer noch quasi im Konzertchor bei uns und eben unterwegs und habe halt immer dann meine Kassetten gehört, mit der Musik versucht mitzulesen und alles. Und das ging halt dann immer mehr und dann irgendwann hatte ich die Möglichkeit, dann kam ich in den Stimmbruch. Und als ich dann in den Stimmbruch kam, hatte ich dann Kontakt aufgenommen zu dem Regensburger Stadttheater. Ja, also gibt es ja ein richtig klassisches Stadttheater, schönes kleines Logentheater. Und da habe ich jemanden vom Orchestervorstand kennengelernt, der war bei uns Instrumentallehrer. Ich bin einfach mal hingegangen zu dem und habe gesagt, ich würde mich gerne mal in Proben reinsetzen, ob ich das darf. Ja, kein Problem. Und dann habe ich dort einen Kapellmeister kennengelernt, bei dem habe ich Unterricht genommen und habe da Geld dafür bezahlt. Also ich habe dann parallel Klavierunterricht gegeben und alles Geld, was ich dort verdient habe, habe ich dann in Dirigierunterricht gesteckt und habe wirklich bei diesem Kapellmeister, der war so richtig klassisch ausgebildet und wir haben angefangen, allererste Stunde Zauberflöte, Sprecherrezitativ, wo ich heute im Nachhinein sagen muss, es ist schon fast eine Unverschämtheit, dass er damit angefangen hat, weil das ist etwas, was wir alle im Studium machen müssen. Aber ich war damals 14, 15, ja, so.
Der hat ihre Begabung erkannt,
ganz einfach. Der hat einfach genau damit angefangen. Und das war aber, toll.
Der wollte testen, ob sie Biss haben, ob sie das wirklich wollen. Ja.
Vielleicht, ja. Und das ist auch das, also wo man noch sagen muss, da braucht man einfach Technik. Das ist so was ganz Klassisches, Technisches. Und im Nachhinein muss ich sagen, auch Zauberflötenrezitativ, das war für mich auch im Studium dann nie ein Problem, weil ich das wirklich kannte aus dem FF. Und auch heute, das Zauberflötenrezitativ, das Sprecherrezitativ sind so 8-9 Minuten und da muss man als Dirigent ständig reagieren. Und das ist etwas, also heute, das würde mich jetzt nicht mehr wirklich jetzt, oder stellt mich nicht vor schlaflose Nächte, aber damals ist man einfach völlig überfordert erstmal, weil man wirklich konzentriert sein muss, man muss zuhören, man muss das Orchester mitnehmen und bei uns Dirigenten ist ja dann, also die Hauptaufgabe oder das Schwierige gerade beim Rezitativdirigieren ist ja immer, wir müssen immer antizipieren. Also wir müssen zuhören, was machen die gerade auf der Bühne aktiv. Dann muss ich wissen, was kommt 2-3 Sekunden später. Und ich muss aber den Auftakt immer eine halbe Sekunde vorher geben. Ja? Also das sind eigentlich drei Sachen. Man auf einmal muss das Gehirn so in drei verschiedenen Ebenen denken. Und das ist etwas, woran ich heute gar nicht mehr denken müsste, Gott sei Dank, das ist halt einfach die Erfahrung. Was aber damals natürlich, da steht man da und ist erstmal völlig gaga, aber es war richtig und war gut. Und dieser Kapellmeister damals, und der hat mich das dann machen lassen und ich habe dann, wie gesagt, da Unterricht gehabt und dann gab es dort eine Jugendgruppe am Theater und die haben jedes Jahr eine Produktion gemacht. Und zwar komplett mit jungen Musikern, mit Sängern, mit Schauspielern, was auch immer das dann war. In dem Fall war das eines dieser großen klassischen Broadway-Musicals, A Funny Thing Happened von Stephen Sondheim. Das Symphonieorchester dabei, großes Orchester und ansonsten eben Bühne. Und dieser Jugendclub vom Stadttheater Regensburg damals, und die haben dann gesagt so, Mensch, hast du nicht Lust, magst du nicht musikalische Leitung dafür machen? Und dann habe ich gesagt, aber hallo. Und in dem Zeitpunkt habe ich dann eben angefangen, wirklich im Theater auch zu arbeiten und habe dort dann in dieser Zeit im Stimmbruch, das war mit meiner glücklichste Zeit, weil ich dort alles im Theater mal gemacht habe. Ich habe Verfolger bedient, ich habe Statisterie gemacht. Also das war eine ganz tolle Zeit, wo ich richtig theatersüchtig auch wurde. Und ich habe eben meine erste Produktion dirigiert, richtig im Theater. Das war toll. Und das ist natürlich, wo ich sagen muss, ein Riesengeschenk. Denn mal ganz abgesehen davon, dass ich natürlich ab diesem Zeitpunkt allerspätestens total süchtig war. So, das ist ja bei uns immer so, wenn man einmal diese Droge genommen hat, Theater, entweder man ist davon infiziert oder es kümmert einen nicht. Aber in dem Fall war es total süchtig. Und klar, dass das natürlich der einzige Weg ist für mich später. Ich muss Theater machen und Oper machen. Und lustigerweise hat es dann aber länger gedauert. Ich habe dann eigentlich studiert und habe dann...
Ja. Gerade nochmal, Sie waren wie alt? 15 oder 16?
15.
Hm? 15. Mhm. Und also Ihre Premiere war erfolgreich.
Ja.
Es hat alles prima geklappt.
Ja, ja. Gut. Mhm. Genau. Und dann, obwohl ich dann so theatersüchtig war, habe ich dann später dann nach dem Abitur, und dann kam ich natürlich wieder in Chor, dann war Chor erstmal wieder wichtiger, aber ich habe immer meine Sachen gemacht und war dann eben bei den ersten Festivals. Dann hatte ich eben Marc Piolet auch kennengelernt. Das war gut. Und dann war aber klar, nach dem Studium direkt, ja, nach dem Abitur muss ich sofort studieren und war schon Jungstudent, hatte einen Lehrer gefunden, einen Professor in Würzburg, zu dem ich dann gegangen bin. Und bin ich danach dann hingegangen. Und dann nach Zürich, dann ins Ausland danach. Dann hatte ich meinen Abschluss in Deutschland mit 23, wollte dann auch ein Aufbaustudium machen bei einem bestimmten Lehrer. Und dann habe ich auf einmal die Anfrage bekommen, ob ich nicht Interesse hätte, beim Gustav Mahler Jugendorchester Assistenzdirigent zu werden, mit dem Chef Claudio Abbado. Und das war dann meine erste richtige Stelle. Ja, das Orchester hat einen Sitz in Wien. Wir hatten Probespiele in ganz Europa. Wir sind rumgeflogen, 23 europäische Städte, haben uns die Leute angehört. Jedes Jahr knapp 2000 Probespiele. Und das war meine erste Stelle. Und da habe ich dann wirklich eigentlich nur noch Symphonik gemacht. Und damals, zu dem Zeitpunkt, war eigentlich total klar, ich bin auf einmal im symphonischen Bereich tätig und das wird meine Zukunft sein. Und und dann habe ich aber dann doch auf einmal die Möglichkeit bekommen, Kapellmeister zu werden. Und zwar in Berlin an der Komischen Oper. Und so ging es dann los. Dort wurde ich Kapellmeister, später Chefdirigent, nicht Generalmusikdirektor. Und und dann war klar, jetzt bin ich auf einmal wieder voll im Opernbereich und so läuft es dann auch meistens. Ja. Entweder man macht das eine mehr oder das andere. Wir alle würden gerne ausgewogen das bedienen, aber es funktioniert gar nicht so.
Auf jeden Fall haben Sie eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Sie waren ja unter 30 noch, als Sie Chefdirigent geworden sind. Mhm. Das ist ja schon mal beachtlich.
Also bin ich ganz glücklich. Ja.
Ich finde das prima, dass Sie so viel rumgekommen sind in der Welt, dass Sie jetzt so in Wiesbaden Zeit verbringen können. Sie haben nicht das Gefühl, Sie würden etwas versäumen, weil Sie so viel schon kennengelernt haben. Das finde ich ja sehr erfreulich für uns.
Das ist ja auch schön. Das ist ja auch etwas Tolles. Und ich glaube, gerade wenn man dann so viele Jahre unterwegs war, und ich war ja auch jetzt die letzten Jahre vor Wiesbaden, war ich ja Freiberufler und war auch da wieder international unterwegs. Das ist toll, aber es ist auch ermüdend. Ja?
Und deswegen haben Sie Ihren Vertrag hier in Wiesbaden verlängert.
Ja.
Und das ist eine große Freude.
Schön, danke.
Soll ich sagen, ich gratuliere, dass Sie den Vertrag verlängert haben, oder soll ich sagen, ich gratuliere uns?
Ich hoffe beidermaßen. Also ich persönlich, ich freue mich. Es ist einfach, das muss ich sagen, wirklich etwas Besonderes. Ich habe da so einen tollen Rückhalt auch bekommen aus dem Orchester, aus dem Chor. Es gab dann auch nochmal so Evaluierungen, die dann natürlich seitens des Ministeriums gemacht wurden. Und das ist so mit so einer tollen Mehrheit, also so wirklich großartig, wie es auch außergewöhnlich ist. Und das ist etwas, wo ich denke, ich bin da einfach sehr glücklich, dass wir das einfach hier wirklich zusammen machen können. Und deswegen freue ich mich, dass es dann auch noch weitergeht und dass wir da noch ein bisschen mehr anknüpfen können. Und vor allem glaube ich, dass da noch einiges noch möglich ist. Also wir können das wirklich noch weiter intensivieren und wirklich was erreichen.
In der folgenden Aufnahme ist Patrick Lange selbst am Pult. Hier aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie stark ist nicht dein Zauberton? Gesungen von Pavol Breslik. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Dirigenten Patrick Lange, der ein Herz für Kinder hat Und für die Jugend auch.
Sie dirigieren eine Kinderzauberflöte. Mhm. Sie haben Erfahrung gemacht, dass das gut läuft in Wien, glaube ich, mhm. und haben das nach Wiesbaden transferiert oder transplantiert. Bleibt das eigentlich bei der Zauberflöte oder haben Sie vor, noch andere Opern für Kinder zu machen?
Also ich möchte unbedingt da natürlich viel, viel mehr gerne machen, aber auch da ist einfach der Punkt, dass es der uns die Planung hier schwer zulässt, richtig was zu machen. Denn natürlich so eine ganze Produktion ist einfach unglaublich schwer zu handeln. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man jedes Jahr eine Premiere in die Richtung machen könnte. Das ist einfach nicht zu schaffen, kriegen wir nicht hin. Allerdings versuchen wir wirklich wahnsinnig intensiv, denn wir wissen, es ist dann erstmal ein Bedürfnis da und wir wissen auch, dass die Menschen in Wiesbaden es auch gerne wollen. Wir versuchen da wirklich mehr zu machen. Wir sind da für die nächste Spielzeit, haben wir schon ein paar Sachen mehr auf den Weg gebracht. Wir versuchen da neue Formate auch. Es geht da nicht nur um diese Kinder- und Jugend-Kinderprogramme, denn da hatten wir auch immer schon, mit Gisela Reinhold haben wir immer relativ viel schon gehabt auch. Das macht das Orchester auch in Eigenverantwortung sehr viel. Ich möchte aber auch wirklich an junge Leute ran und denen einfach die Möglichkeit geben, da was zu sehen. Und da werden wir ab 2020, also ab meinem zweiten Vertrag, wird es auch im Großen Haus wieder größere Sachen geben. Das habe ich mir wirklich auch seitens des Ministeriums zusichern lassen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man wirklich mal spezielle Jugendprogramme dort anbieten kann. Und zum anderen werden wir in der Wartburg, das wird ja auch so eine Art Jugendspielstätte in der nächsten Spielzeit, dort werden wir auch ein spezielles Programm mal probeweise auf den Weg schicken, wo wir eben genau eher an junge Leute ran wollen. Also nicht Kinder, sondern auch nicht an unser angestammtes Publikum, sondern wir wollen da in den Bereich Crossover, Weltmusik gehen und das immer gemeinsam mit Musikern. Und da sind wir gerade dabei, so ein bisschen was zu entwerfen. Da darf ich jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten, aber das Ganze wird Club Klassik heißen. Und das wird dann auch ein bisschen in so ein Club Abend quasi hineingehen. Aber da sind wir dabei, etwas zu entwickeln. Und wir versuchen, wie gesagt, unser Spielplan ist sehr dicht. Es ist schwer, sowas auf den Weg zu bringen. Denn es geht ja nicht nur um diese ein, zwei Termine. Die kriegt man immer irgendwie raus, wo man sagt, da kann man das irgendwo spielen. Sondern es geht bei uns immer auch darum, dass wir zum einen eine Örtlichkeit brauchen. Wir können ja leider nicht übers Kurhaus einfach so verfügen. Das ist ja auch nicht unser Ding, sondern das ist die Sache der Stadt. Aber unser großes Haus ist einfach immer belegt. So, das ist ein bisschen das Problem. Und wenn wir irgendwo anders spielen wollen, dann bräuchten wir einfach die Infrastruktur. Denn ein Orchester von 80 Mann ist nicht so, dass jeder sein Instrument mitbringen kann. Ja? Also Pauken, auch die Tuba oder so, das muss ja alles irgendwie transportiert werden. Kontrabässe, die Pulte müssen aufgebaut werden. Und da fehlt uns leider einfach die Kapazität. Und ich hoffe sehr, dass wir da für die Zukunft auch mehr Unterstützung seitens der Stadt, des Landes bekommen. Denn wenn das gewollt ist, dass wir da mehr in die Richtung machen, dann müssen uns auch die Möglichkeiten, die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Ich kann nur sagen, dass wir alle wollen und dass wir da gerade im Orchester, auch hier im Haus, im Staatstheater, einen ganz großen Willen haben, da wirklich was auf den Weg zu bringen. Und diese Kinderzauberflöte war ja eigentlich auch genau eben dieser Startschuss dazu. Das hatte ich mir damals vor meinem Antritt gewünscht, dass man das macht. Und wir haben ja da eine eigene Version davon gemacht, eine Wiesbadener Version. Und mein Traum ist nach wie vor noch, dass jedes Wiesbadener Kind das, oder nicht nur Wiesbadener, sondern irgendwann jedes hessische Kind das irgendwann mal gesehen hat und dass man das eigentlich auch noch auswärts spielt. Also weil es eben mit relativ wenig Aufwand möglich sein sollte, das irgendwo anders zu produzieren. Aber man müsste halt das irgendwie machen. So. Und ich hoffe sehr, dass wir das auf den Weg kriegen.
Patrick Lange, vielen Dank. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Ausschnitt aus den Meistersingern. Die Meistersinger sind ebenfalls bei den Maifestspielen zu hören. Absolut sehens- und hörenswert. Am 30. Mai ist dirigiert Patrick Lange.